Hallo und herzlich willkommen bei Erwartet, das tägliche Bibelhörbuch. Ich bin Ilonka und heute ist der 20. November und ich freue mich, dass ihr heute wieder reinhört und mit uns gemeinsam weiterlest in unserer täglichen Bibellese. Wie immer lesen wir aus der neuen evangelistischen Übersetzung und ich werde die einzelnen Stellen direkt vorher ansagen. Ich wünsche euch viel Freude und Segen beim Zuhören. Nehemia Kapitel 8. Wir fangen zwei Verse vorher an, weil das so ineinander übergeht in den zwei Kapiteln. Die Feste werden gefeiert. Die Priester, die Leviten, die Torwächter, die Sänger, die Tempelsklaven und das übrige Volk ließen sich in ihren Heimatorten nieder. Als der Oktober herankam und die Israeliten in ihren Städten wohnten, versammelte sich das ganze Volk auf dem Platz vor dem Wassertor. Sie baten den Gesetzeslehrer Esra, das Buch mit dem Gesetz Moses herbeizubringen, dem Gesetz, das Jahwe den Israeliten verordnet hat. Am 1. Oktober brachte der Priester Esra das Gesetzbuch vor die ganze Versammlung, vor die Männer und Frauen und alle Kinder, die es schon verstehen konnten. Vom frühen Morgen bis zum Mittag las er auf dem Platz vor dem Wassertor aus dem Gesetzbuch vor. Das ganze Volk hörte aufmerksam auf die Worte des Buches. Der Schriftgelehrte Esra stand dabei auf einem hölzernen Podest, das man zu diesem Zweck errichtet hatte. Rechts neben ihm standen Matitja, Schema, Anaja, Uriah, Hilkia und Maaseja. Und links neben ihm Pedaja, Mishael, Malkia, Hashum, Hashbadana, Sechaja und Meschulam. Esra öffnete die Schriftrolle vor aller Augen, denn er stand höher als das versammelte Volk. Als er das tat, standen alle auf. Zuerst pries Esra Jahwe, den großen Gott, und alle antworteten mit erhobenen Händen, Amen, Amen. Dann warfen sie sich vor Jahwe nieder mit dem Gesicht auf den Boden. Die Leviten Jeschua, Bani, Scherepja, Jamin, Akub, Shabbetai, Hodia, Maaseja, Kelita, Asaja, Josabat, Hanan und Pelaja halfen dem Volk, das Gesetz zu verstehen. Es blieb dabei an seinem Platz. Sie übersetzten die vorgelesenen Abschnitte und erklärten die Weisung Gottes, damit die Leute sie verstehen konnten. Eine Anmerkung: Die Abschnitte wurden übersetzt, weil seit der babylonischen Gefangenschaft Aramäisch die Umgangssprache in Israel war und die hebräischen Texte der Heiligen Schrift für das Volk übersetzt werden mussten. Weiter im Text. Als die Israeliten die Worte des Gesetzes vernahmen, fingen sie an zu weinen. Da sagten der Statthalter Nehemia, der Priester und Gesetzeslehrer Esra und die Leviten, die das Volk unterwiesen, seid nicht traurig und weint nicht, denn dieser Tag ist Jahwe eurem Gott geweiht. Geht jetzt zu eurem Festmahl, esst und trinkt und gebt auch denen etwas ab, für die nichts vorbereitet ist. Heute ist ein Festtag für Jahwe. Seid nicht traurig, denn die Freude an Jahwe ist euer Schutz. Auch die Leviten redeten dem Volk gut zu. Beruhigt euch, denn der Tag ist heilig. Ihr müsst nicht traurig sein. Da gingen alle zum Essen und Trinken und teilten ihr Festmahl mit denen, die nichts hatten. Sie feierten ein großes Freudenfest, denn sie hatten die Worte verstanden, die ihnen übermittelt worden waren. Das Laubhüttenfest. Am nächsten Tag kamen die Sippenoberhäupter des ganzen Volkes mit den Priestern und Leviten zu Esra, dem Schriftgelehrten, um die Aussagen des Gesetzes noch besser zu verstehen. Da entdeckten sie im Gesetz, das Jahwe durch Mose angeordnet hatte, dass die Israeliten während dieses Festes im Oktober in Laubhütten wohnen sollten. Da ließen sie in Jerusalem und in allen Städten ausrufen, geht auf die umliegenden Berge und holt frische Zweige von edlen und wilden Ölbäumen, von Myrten, von Palmen und anderen dicht belaubten Bäumen, um Laubhütten zu bauen, wie es das Gesetz vorschreibt. Das Volk gehorchte und brachte Zweige und baute sich Laubhütten. Die einen auf ihren Dachterrassen, die anderen in ihren Höfen, in den Vorhöfen des Tempels oder auf dem Platz vor dem Wassertor oder beim Ephraimtor. Die ganze Versammlung der Heimkehrer baute Laubhütten und wohnte darin. Das hatten die Israeliten seit der Zeit von Josua ben Nun bis zu diesem Tag nicht mehr getan. Und alle freuten sich sehr. An jedem der sieben Festtage wurde aus dem Buch des göttlichen Gesetzes vorgelesen. Am achten Tag fand die vorgeschriebene Festversammlung statt. Joel, die Kapitel 3 und 4. Rettung durch Gottes Geist. Und danach werde ich meinen Geist auf alle Menschen ausgießen. Eure Söhne und Töchter werden prophetisch reden. Eure Alten werden Träume haben und eure jungen Männer Visionen. Sogar über die Sklaven und Sklavinnen werde ich dann meinen Geist ausgießen. Eine Anmerkung: Diese Verse werden von Petrus während seiner Pfingstpredigt zitiert. In der Apostelgeschichte 2 lesen wir davon. Und außerdem wird Vers 5 auch von Paulus im Römerbrief zitiert. Beide beziehen hier Jahwe auf Jesus Christus. Weiter im Text. Am Himmel und auf der Erde werde ich Wunderzeichen erscheinen lassen, Blut, Feuer und Rauchwolken. Die Sonne wird sich in Finsternis verwandeln und der Mond in Blut, bevor der große und furchtbare Tag Jahwes kommt. Aber jeder, der den Namen Jahwes anruft, wird gerettet. Denn auf dem Berg Zion und in Jerusalem wird es Rettung geben, wie Jahwe angekündigt hat. Gerettet sein wird der, den Jahwe beruft. Das Gericht über die Völker. Ja, passt auf. Wenn die Zeit kommt, werde ich für Juda und Jerusalem alles zum Guten wenden. Dann werde ich alle Völker zusammenrufen und ins Tal Josaphat führen. Dort werde ich sie zur Rechenschaft ziehen für das, was sie meinem Volk Israel, meinem Eigentum, angetan haben. Sie haben es unter die Völker zerstreut, mein Land haben sie aufgeteilt und über die Menschen das Los geworfen. Einen Jungen gaben sie als Lohn für eine Hure und mit einem Mädchen bezahlten sie den Wein für ihre Sauferei. Ihr Leute von Tyrus und Sidon und aus allen Philisterbezirken, was wollt ihr denn von mir? Wollt ihr euch an mir rächen? Wie? Wollt ihr mir etwas antun? Ganz leicht und schnell lasse ich eure Taten auf euch selbst zurückfallen. Ihr habt mein Silber und mein Gold geraubt und meine besten Schätze in euren Tempel gebracht. Ihr habt die jungen Männer aus Juda und Jerusalem an die Griechen verkauft, um sie weit von ihrer Heimat zu entfernen. Passt auf, ich setze sie von dort in Bewegung und eure Taten fallen auf euch selbst zurück. Ich werde eure jungen Männer und Mädchen den Leuten von Juda ausliefern, die sie dann den Sabäern verkaufen, einem weit entfernten Volk. Das sage ich, Jahwe. Ruft es unter den Völkern aus, rüstet euch zum Kampf, stellt die Elitetruppe auf, mobilisiert alle Soldaten, schmiedet aus den Pflugscharen Schwerter, macht aus Winzermessern Lanzen. Der Schwache spreche, ich bin ein Held, kommt her, ihr Völker, kommt von allen Seiten. Dorthin führe deine Helden hinab, Jahwe. Die Völker sollen aufgeboten werden und ins Tal Josaphat ziehen, denn dort sitze ich zu Gericht über alle Nationen ringsum. Nehmt die Sichel, die Ernte ist reif. Tretet die Kelter, sie ist übervoll. Groß ist die Bosheit der Völker. Tosende Mengen im Tal der Entscheidung, denn Jahwes Gerichtstag ist dort nah. Sonne und Mond werden finster. Der Glanz der Sterne erlischt, Jahwe brüllt vom Zion her, aus Jerusalem dröhnt seine Stimme. Doch für sein Volk ist Jahwe eine Burg, eine Zuflucht für die Israeliten. Dann werdet ihr erkennen, dass ich, Jahwe, euer Gott bin und dass ich auf dem Zion wohne, meinem heiligen Berg. Jerusalem wird unantastbar sein. Fremde werden es nicht mehr durchziehen. Dann triefen die Berge von Most, die Hügel fließen über von Milch, die Bäche Judas werden voll mit Wasser sein. Eine Quelle entspringt im Haus Jahwes und wird das Trockental bewässern. Ägypten wird zur Wüste, Edom zu einer verödeten Steppe wegen ihrer Verbrechen an den Männern von Juda. Unschuldiges Blut vergossen sie in deren Land. Aber Juda bleibt für alle Zeiten bewohnt. Jerusalem wird für immer bestehen. Und ihr unschuldig vergossenes Blut, lasse ich das etwa ungestraft? Nein, das tue ich nicht. Jahwe ist es, der auf dem Zion wohnt. Der Jakobusbrief, Kapitel 2. das königliche Gesetz. Meine Brüder, haltet den Glauben an Jesus, den Messias, unseren herrlichen Herrn, frei von jeder Parteilichkeit. Nehmen wir an, es kommt ein Mann in eure Versammlung, der goldene Ringe an den Fingern hat und teure Sachen trägt. Und dann kommt ein Armer in schmutziger Kleidung herein. Und ihr wendet euch dem gut gekleideten Mann zu und sagt, hier ist ein schöner Platz für dich. Zu dem Armen aber sagt ihr, du kannst dort stehen bleiben. Oder setz dich hier an meine Fußbank. Seid ihr da nicht im Widerspruch mit euch selbst geraten und zu Richtern mit bösen Hintergedanken geworden? Hört zu, meine lieben Brüder. Hat Gott nicht gerade die, die in den Augen der Welt arm sind, ausgewählt, reich im Glauben und Erben jenes Reiches zu sein, das er denen versprochen hat, die ihn lieben? Aber ihr habt den Armen zurückgesetzt. Sind es nicht gerade die Reichen, die euch tyrannisieren? Ziehen nicht sie euch vor die Gerichte? Sind nicht sie es, die den guten Namen dessen, dem ihr gehört, in Verruf bringen? Wenn ihr wirklich das königliche Gesetz in der Schrift erfüllt, liebe deinen Nächsten wie dich selbst, dann tut ihr recht. Wenn ihr aber bestimmte Menschen bevorzugt, dann begeht ihr eine Sünde und werdet vom Gesetz als Übertreter überführt. Denn wer das ganze Gesetz hält und nur in einem Punkt dagegen verstößt, ist an allen Geboten schuldig geworden. Denn der gesagt hat, du sollst die Ehe nicht brechen, hat auch gesagt, du sollst nicht morden. Wenn du nun keinen Ehebruch begehst, aber jemanden umbringst, dann hast du das Gesetz übertreten. Redet und handelt als Menschen, die im Begriff stehen, durch das Gesetz der Freiheit gerichtet zu werden. Denn das Gericht wird erbarmungslos mit dem verfahren, der kein Erbarmen gezeigt hat. Barmherzigkeit aber ist dem Gericht überlegen. Eine Anmerkung? Menschliche Gesetze werden oft als Einengung der Freiheit verstanden. Gottes Wort und Gesetz aber macht die Menschen frei, ihrer Bestimmung nach zu leben und ihre Nächsten zu lieben. Weiter im Text. Ein Glaube ohne Werke ist tot. Was für einen Wert hat es, liebe Geschwister, wenn jemand behauptet, Glauben zu haben, aber keine Werke aufweisen kann? Kann solcher Glaube ihn etwa retten? Stellt euch vor, jemand von euren Brüdern oder Schwestern hat nicht genug anzuziehen und zu essen. Und dann sagt einer von euch zu ihnen, lasst es euch gut gehen, hoffentlich könnt ihr euch warm anziehen und habt genug zu essen. Aber er gibt ihnen nicht, was sie zum Leben brauchen. Was nützt ihnen das? Genauso ist es mit einem Glauben, der keine Werke aufweist. Für sich allein ist er tot. Aber es könnte jemand sagen, der eine hat eben Glaube und der andere Werke. Zeig mir doch einmal deinen Glauben, wenn du keine Werke vorweisen kannst. Und ich werde dir meinen Glauben aus meinen Werken beweisen. Du glaubst, dass es nur einen Gott gibt. Gut, aber die Dämonen glauben das auch und zittern vor Angst. Du gedankenloser Mensch, willst du nicht begreifen, dass der Glaube ohne Werke unbrauchbar ist? Wurde unser Stammvater Abraham nicht wegen seines Handelns als gerecht betrachtet? Eben weil er Isaak, seinen Sohn, auf den Opferaltar legte? Du siehst also, der Glaube wirkte mit seinem Tun zusammen. Erst durch das Tun wurde der Glaube vollendet. Erst so erfüllte sich das Wort der Heiligen Schrift. Abraham glaubte Gott und das wurde ihm als Gerechtigkeit angerechnet. Er wurde sogar Freund Gottes genannt. Ihr seht also, dass ein Mensch durch seine Taten gerecht gesprochen wird und nicht aus Glauben allein. Wurde nicht sogar die Hure Rahab aufgrund ihrer Taten gerecht gesprochen? Denn sie nahm die Boten auf und ließ sie auf einem anderen Weg entkommen. Genauso wie der Körper ohne Geist tot ist, so ist auch der Glaube ohne Werke tot. Das war die Bibellese für heute. Damit wünsche ich euch heute einen ganz gesegneten Tag. Wenn ihr wollt, dann hört auch morgen wieder rein. Wir lesen natürlich weiter. Bis dann. Tschüss.